Das ist Himmelklar, der katholische Podcast, heute mit Tim Helsen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich jeder schon mal im Leben die Frage gestellt hat, welcher Weg ist eigentlich der richtige für mich? Es gibt da dieses große Wort Berufung, doch wie fühlt sich das überhaupt an? Und wie ist es, wenn diese Berufung bis ins 40. Lebensjahr auf sich warten lässt? Das weiß Pfarrer Thorsten Weber aus Hamburg ganz genau. Er wurde mit 52 Jahren zum Priester geweiht und war ursprünglich mal evangelisch.
Als ich konvertiert bin, hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das war also ganz wunderbar. Bei meiner Erstkommunion 2007 war das dann, da hat eine Dame zu mir gesagt, ab heute bete ich für Sie. Das hatte ich vorher noch nie von jemandem gehört. Das war etwas, was mich sehr beeindruckt hat.
Und das merkt man ihm an. Er ist mit Leib und Seele katholischer Priester. Das für ihn ein Dienst am Menschen bedeutet, der schon durch die Stola symbolisiert wird, also das lange farbige Tuch, das bei jeder priesterlichen Handlung über der Schulter getragen wird. Thorsten Weber ist die Bedeutung dieser Stola sehr bewusst.
Also ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die ein Priester haben muss, und zwar völlig unabhängig davon, wo er hingestellt ist, ist, dass er eine Liebe zu den Menschen hat. Wenn ich das nicht hätte, könnte ich nicht Priester sein.
Über die Berufung, das Priestertum heute und in der Zukunft möchte ich mit Domkapitular Thorsten Weber aus Hamburg sprechen. Hallo Pfarrer Weber.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Darauf freue ich mich auch sehr. Wie schön, dass Sie da sind. Vielleicht sollten wir vorab noch erklären, dass wir uns schon kennen aus meiner Heimatgemeinde in Hamburg. Da, das war Ihre zweite Kaplanstelle, bevor Sie dann als Pfarrer an die Dompfarrei hier in Hamburg gegangen sind. Es fühlt sich jetzt fast ein bisschen komisch an, das zu sagen, aber Sie haben ja in Ihrem klerikalen Beruf bereits eine wirklich tolle Karriere hingelegt. Dass es dazu mal kommen wird, das hätten Sie ja selbst während Ihres ursprünglichen Jurastudiums wahrscheinlich niemals geglaubt, oder?
Nein, das ist natürlich eine völlig verrückte Entwicklung gewesen, wenn man so will, aber auch eine wunderschöne Entwicklung, die mich auch immer tiefer zu Gott geführt hat. Und das Schöne, wovon ich wirklich sprechen kann in meinem Leben, ist, dass mir Gott eben die Gnade geschenkt hat, zu erkennen, was die Mitte des Lebens ist.
Was ist denn für Sie diese Mitte des Lebens?
Gott zu erkennen und zu erkennen, was er für mich in diesem Leben möchte.
Sie haben davor ja auch im Rundfunk gearbeitet. Sie waren Moderator und Kulturredakteur bei Klassikradio und später auch bei NDR Kultur in der Moderation. Ein wirklich sehr schöner Beruf, wie ich finde. Doch dann haben Sie gemerkt, dass Gott etwas anderes mit Ihnen vorhat. Wie war das denn genau damals?
Außerordentlich verwirrend. Also ich war ja wirklich sehr gerne Rundfunkredakteur und Moderator, habe das sehr gerne gemacht und hatte auch den Glauben, dass das schon dasjenige sei, was meine Lebensaufgabe ist. Und ich hatte nebenbei, weil ich nicht ganz fest angestellt war, sondern fest frei, wie das so im Rundfunkjargon heißt, eben auch die Gelegenheit, noch andere Projekte nebenbei zu machen, neben meiner Moderationstätigkeit, und habe Kulturreisen konzipiert und begleitet für kleinere Gruppen, so Literaturkreise. Und darunter war eben auch eine Reise auf den Spuren Goethes nach Rom. Und wir waren 2007 im Frühjahr in Rom, und dort in Rom ist es dann zu einem Ereignis gekommen, was ich im Nachhinein als mein Berufungserlebnis verstehen möchte. Es war ein ausführliches Dankgebet, das ich in den Himmel geschickt habe, auf der Ponte Cestio stehend, die kleine Tiberinsel mit dem Ufer von Trastevere verbindet. Und das war für mich schon ungewöhnlich, denn normalerweise habe ich es gar nicht so mit Brücken, weil mich das dann immer so ein bisschen runterzieht. Aber da habe ich halt in diesen braunen Tiber geblickt und habe zugleich in den Himmel geschaut und eben dieses Dankgebet gesprochen innerlich. Sehr lang, sehr ausführlich. Nur womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass dann eine Art Antwort kommt. Und diese Antwort war denkbar schlicht. Ja, bis hierher ist alles richtig, aber es gibt für dich einen neuen Weg. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich wie vom Donner gerührt da stand und auch total ärgerlich war, weil ich das ja gar nicht wollte. Ich hatte ja gerade dafür gedankt, dass es so ist, wie es ist, und ich wollte ja gar keine Veränderung. Aber ab diesem Zeitpunkt hatte ich dieses Stichwort neuer Weg immer in meinem Hinterkopf Und immer, wenn ich mal nicht im Dienstplan war, im NDR, sondern zu Hause war und Ruhe hatte, kam das wieder. Und es wurde mit der Zeit immer bedrängender. Es kam aber noch ein anderer Gedanke dann irgendwann hinzu. Du willst doch danken. Wie dankst du am vollständigsten, indem du nicht etwas gibst, sondern dich? Und dann wiederum die Frage, die verwirrende Frage, ja, was heißt denn das nun? Sollst du jetzt Essen auf Rädern ausfahren oder sollst du alte Leute besuchen, wie auch immer? Auf jeden Fall merkte ich dann, es wurde irgendwann immer grundsätzlicher und erfasste meine ganze Existenz. Und mein Leben war immer von Gott gehalten. Ich habe also auch immer geglaubt, mal etwas intensiver, mal etwas weniger intensiv Gottesdienste besucht, aber ich war immer der Überzeugung, dass Gott mich hält. Und in dieser Phase war ich sehr verwirrt, wusste noch nicht, wohin es mich führt, aber ich wusste, da ist irgendwas passiert, was für mich eine ganz existenzielle Relevanz hat. Und dann bin ich irgendwann, weil ich eben einfach das Gespräch suchen wollte, und ich wollte es auch bewusst nicht in Hamburg führen zunächst, weil mir das alles zu nah war, bin ich dann, wo fährt man hin, wenn es besonders katholisch ist, nach Paderborn. Bin nach Paderborn gefahren, habe mich mit dem dortigen Regens unterhalten und habe ihm das alles so erzählt. Und dann hat der, was ich sehr positiv fand, überhaupt in keiner Weise irgendwie einen Druck ausgeübt, sondern hat gesagt, ja, lassen Sie das mal alles erstmal sacken und Sie sind ja auch noch gar nicht so lange katholisch, bin ja konvertiert, das muss man auch dazu sagen. Nun leben Sie erstmal Ihren Glauben und dann können Sie ja immer noch überlegen, wohin es Sie führt. Fand ich sehr sympathisch, weil es sehr viel Druck auch aus dieser Situation in dem Moment bei mir rausgenommen hat. Aber ich weiß noch, ich fuhr zurück auf dieser Bahnstrecke und ich saß im Zug und ich hatte ein Gefühl, was ich noch nie vorher hatte. Nämlich, du hast es in die Hände eines anderen gelegt und es wird auf jeden Fall gut.
Sie haben das jetzt gerade so beiläufig gesagt, dass Sie konvertiert sind. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden? Was ist denn so anders am katholischen Christentum jetzt im Vergleich zum evangelischen?
Also ich sage ja immer, ich habe mich nicht gegen etwas entschieden, sondern für etwas. Also ich trage meine evangelische Vergangenheit auch sehr mit einer großen Grundsympathie mit mir. Und ich arbeite ja auch in meinen pastoralen Aufgaben auch sehr eng mit evangelischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und das macht mir immer wieder Freude. Aber für mich selber war irgendwann der Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, ich suche noch etwas anderes als das, was mir die evangelische Kirche bieten konnte. Ich suche ein tieferes Verhältnis zur Eucharistie, auch zur Anbetung des gewandelten Brotes. Ich suche eine festlichere Liturgie. All das, was ich in der katholischen Kirche eben fand. Und dazu kommt mein immer schon sehr starkes Interesse an Musik, Architektur, Kunst. Und das hat mich immer wieder natürlich auch in katholische Kirchen geführt. Und ich war eigentlich innerlich wahrscheinlich schon länger katholisch, aber habe es mir nicht eingestanden, sondern habe gesagt, nein, du bist da hineingeboren in diese andere Kirche. Und das hat ja sicherlich auch irgendwie seinen Grund. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, nein, ich möchte doch sozusagen zu diesem Ursprung irgendwie zurückkehren, auch für mich ganz persönlich. Und ich bin dann, als ich konvertiert bin, hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das war also ganz wunderbar. Bei meiner Erstkommunion 2007 war das dann, da hat eine Dame zu mir gesagt, ab heute bete ich für Sie. Das hatte ich vorher noch nie von jemandem gehört. Das war etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Dieses Füreinander beten nehme ich auch als etwas typisch Katholisches war, wobei das natürlich auch unter evangelischen Christen passiert natürlich, aber es ist, dass man sich das auch mitteilt, dass man füreinander betet, das habe ich erst so als katholischer Christ erlebt und das hat mich immer wieder sehr beeindruckt und auch getragen.
Was hat denn Ihr Umfeld dazu gesagt, als Sie damals erzählt haben, dass nun ein neuer Abschnitt für Sie beginnt und Sie gerne katholischer Priester werden möchten?
Also mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon lange aus der evangelischen Kirche ausgetreten und war damit etwas überfordert am Anfang. Also erst natürlich die Konversion und dann auch noch nachher, dass der Junge dann mit Mitte 40 nochmal ein theologisches Vollstudium absolviert und seinen Beruf, seinen gut dotierten Beruf dazu aufgibt. Das hat er lange nicht ganz verstanden und da musste er sich etwas länger ranrobben, sage ich mal so. Aber es gab ein wunderschönes Geschenk zu meiner Priesterweihe. Er hat bei sich in der Nähe, er wohnt ja im Rheinland, bei Ihnen da um die Ecke, er hat bei sich einen Kunstschmied, der auch schon für den Vatikan gearbeitet hat, und der hat ihm ein wunderschönes kleines Marienrelief geschmiedet mit einer handgeschmiedeten Rose, und das hat er mir zur Weihe geschenkt. Und das hat mich wirklich im Herzen sehr gefreut, da war ich auch den Tränen nahe, dessen schäme ich mich nicht, weil das für ihn ein langer Weg war. Und mir ein Mariengeschenk zu machen, das war schon was Besonderes. Meine Mutter ist da ganz anders rangegangen, die hat mich als erstes gefragt, ja Junge, bist du denn dann auch gut versorgt? Also Mütter denken ja immer, nicht wie so eine Glucke, die wollen ja immer, dass die Kinder gut versorgt sind und beschützt sind und sicher sind. Und das konnte ich ihr ja dann auch sagen. Und sie hat dann auch irgendwann mal einen Satz gesagt, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Sie hat gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, ist die Kirche deine Mutter.
Oh, das sind aber wirklich sehr große Worte. Wie erleben Sie das denn heute, wenn Männer auf Sie zukommen und sagen, dass sie gerne Priester werden möchten? Was haben die denn für Erfahrungen in ihrem Umfeld gemacht? Denn irgendjemand wird ja bestimmt schon mal gesagt haben, du bist doch bekloppt, dass du sowas machst.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment in einem Umfeld leben, und zwar vielleicht speziell in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. In Österreich ist es ja vielleicht nicht anders. Dass wir Berufungen nicht mehr so schätzen, wie sie noch früher geschätzt wurden. Also junge Männer, die das heute in sich spüren, haben es heute natürlich noch sehr viel schwerer, überhaupt in der Öffentlichkeit davon zu sprechen, weil sie vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Wirklichkeit und auch vor dem Hintergrund dessen, wie Kirche im Moment in der Öffentlichkeit dasteht, vielleicht sich gar nicht trauen, das offen zu sagen. Und dass es auch nicht wertgeschätzt wird. Und ich glaube, darin liegt auch etwas, wenn wir uns überlegen, dass also junge Männer, die dann auch in die Seminare gehen heutzutage, zu einem größeren Teil auch Gemeinschaften suchen, die eher etwas traditioneller sind. Also ich denke zum Beispiel an die Communauté de Saint-Martin, die ja in Frankreich mittlerweile ein Viertel aller Seminaristen stellt. Es ist also eine geistliche Gemeinschaft, die im Novus Ordo feiert, also nachkonziliar, aber eben lateinisch, also die schon auf eine gewisse Feierlichkeit Wert legt. Und natürlich frage ich mich auch, ja, wo sind unsere Berufungen hier oben im Norden? Wo sind sie in der Diaspora, wo wir sie so dringend brauchen? Und es gibt sie. Ich begleite einen jungen Mann, der wie ich konvertiert ist, sehr viel früher allerdings, der mit 14 selber entschieden hat, sich taufen zu lassen, aus einer gutbürgerlichen Hamburger Familie stammt und der dann erstmal evangelische Theologie angefangen hat, dann während des Studiums konvertiert ist, jetzt katholische Theologie studiert und jetzt innerlich, glaube ich, auch soweit ist, sagen zu können, ja, ich könnte mir vorstellen, Priester zu werden. Und ich begleite diesen Mann jetzt schon seit 2 Jahren, aber ich tue es eben in einer sehr behutsamen Weise, weil ich auch immer wieder möchte, dass er selber einfach in Freiheit dieses Jahr irgendwann zu dieser Perspektive sprechen kann und dass er sich in keiner Weise gedrängt fühlt. Das ist natürlich auch für die Regenten heute sehr schwierig, die Priesterseminare leiten müssen. Auf der einen Seite müssten sie ja theoretisch jeden nehmen, der heute noch anklopft, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir heute, gerade heute in dieser Situation, in der die Kirche sich befindet, natürlich besonders genau gucken müssen, wer kommt da, was bringt derjenige mit und was bringt er vielleicht eben auch nicht mit.
Auch die Kirche betet ja sehr regelmäßig für geistliche Berufungen. Was kann man denn außerhalb des Gebets noch tun, damit mehr Menschen einer Berufung folgen?
Also ich will Ihnen sagen, was wir hier in Hamburg machen. Ein Mitbruder von mir, mit dem ich zusammen auch in St. Georgen war, der sammelt einfach junge Leute ganz niedrigschwellig zu Gesprächsabenden und versucht, eine Art Vorfeld aufzubauen, in dem so etwas wachsen kann, in dem auch dieses Wort, wovor man sich ja zunächst einmal völlig zurückscheut, Berufung, das ist ja etwas Riesengroßes. Und davor habe ich mich ja selber auch lange gescheut, dazu Ja zu sagen, dass ich wirklich berufen bin. Das macht ja eine Perspektive auf, die einen zunächst einmal überwältigt. Und deshalb ist es wichtig, dass bevor die jungen Leute so etwas zu sich sagen können, sie einfach in eine Atmosphäre hineinkommen, wo sie einfach mal darüber sprechen können, ganz unverbindlich, und wo sie einfach mal sagen können, wie es ihnen ums Herz ist. In einem geschützten Bereich, wo ihnen zunächst einmal Wohlwollen entgegenkommt und nicht ein Stirnrunzeln, so nach dem Motto, ist mit dem irgendwas nicht in Ordnung, der will Priester werden. Also, nicht? Sie verstehen, was ich sage.
Ja, das verstehe ich absolut. Jetzt ist ja auch das Erzbistum Hamburg ein absolutes Diaspora-Gebiet. Wie erleben Sie denn hier das Priestertum im Vergleich zu anderen Bistümern?
Also natürlich haben wir eine gewisse norddeutsche Nüchternheit gegenüber manchen Dingen, die auch manchmal sehr wohltuend ist. Was ich an meinen Mitbrüdern hier im Presbyterium sehr schätze, ist, dass gerade auch die Älteren ja noch sehr geprägt sind durch die Osnabrücker Vergangenheit. Wir sind ja bis 1995 Bistum Osnabrück gewesen und damals hatte man die kluge Angewohnheit, die Norddeutschen, die also aus der Diaspora kamen, ins Emsland zu schicken, also in das katholische Mistbeet sozusagen, wo sie mal so richtig katholisches Volkskirchentum kennenlernen konnten. Und die anderen aus dem Emsland wurden eben mal nach Flensburg oder nach Lübeck oder nach Hamburg geschickt. Und das hatte auch sein Gutes, weil man dann eben auch das andere mal kennengelernt hat. Das ist uns nun heute in unserem Erzbistum Hamburg mit unseren 33.000 Quadratkilometern Fläche, sind wir ja das größte aller deutschen Bistümer, aber von der Katholikenzahl her natürlich eins der kleinsten, ist uns das verwehrt, weil wir eben nur Diaspora haben, wobei wir schon auch die drei Bistumsregionen sehr unterschiedlich kennzeichnen können. Also die Diaspora assoluta ist natürlich Mecklenburg mit stark abnehmender Zahl, weil dort eben die Katholiken nach dem Krieg auch als Flüchtlinge gelandet sind und dort eben durch die DDR-Zeit auch natürlich das Weitertragen des Glaubens sehr schwierig war. Es bedurfte schon einiges Mutes, damals zu sagen, ich lasse mich firmen und gehe nicht zur Jugendweihe. Und das konnte auch über Karrieren entscheiden. Ich war ja ein Jahr lang Diakon in Ludwigslust in Mecklenburg und habe diese Biografien mir erzählen lassen von Menschen, die eben für ihren Glauben gestanden haben und eben heute noch stolz drauf sind, dass sie gefirmt wurden. Aber ich erinnere mich an eine Dame, die eben gesagt hat, dadurch konnte ich nicht Medizin studieren, sondern ich bin dann Apothekenhelferin geworden. Aber das hat sie zuliebe ihres Glaubens und ihrer Kirche getan. Also davor ziehe ich natürlich den Hut. Unter diesen schwierigen Umständen. Heute haben wir eben stark abnehmende Gemeinden dort, aber auch sehr lebendige und sehr aktive Gemeinden wiederum. Aber es ist natürlich eine Herausforderung für meine Mitbrüder, die dort in der Fläche amtieren. Die fahren dann, wenn sie an einem Ort wohnen und in einem anderen Ort die Messe feiern, fahren sie dann teilweise 40, 50 Kilometer. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung.
Wie sieht denn Ihre Vorstellung von der Zukunft des Priestertums aus? Also sowohl hier in Hamburg als auch in ganz Deutschland. Wie wird das Priestertum in 10 Jahren aussehen?
Also was wir heute natürlich schon sehen können, ist, dass die Zahl der Bewerbungen nicht wesentlich zunehmen wird. Sie wird weiter auf einem niedrigen Niveau bleiben. Ich denke, das Wertvolle des Priesters wird immer bleiben. Und das Tragische daran ist natürlich gerade für uns als katholische Kirche, wenn Sakramente nicht wahrgenommen werden. Ich denke an das wunderbare Buch von Karl-Heinz Menke, Sakramentalität, Wesen und Wunde der Kirche. Ein wunderbarer Titel, der aber alles sagt. Also wenn Sakramente nicht in Anspruch genommen werden, dann stirbt eben letztlich ein Stück Kirche. Und wenn eben niemand geweiht wird, der die Sakramente spenden kann, dann kann man sich natürlich immer irgendwie vielleicht behelfen, aber letztendlich stehen wir vor der Frage, wollen wir wirklich, dass weiter priesterliche Berufungen in unserem Land aufwachsen? Und ich glaube, wir haben uns noch nicht genug Gedanken gemacht darüber, was wir tun müssen, um das noch zu intensivieren. Wir sehen das zwar alle irgendwie in den Generalvikariaten, in den Bistumsleitungen sehen wir das ja alle. Und auch in Bistümern wie Passau oder auch Augsburg, wo die Zahlen zwar noch höher sind, oder auch im heiligen Köln an Geweihten, ist es dennoch natürlich viel weniger als früher. Und das heißt also, auch da wird man in einer zeitlichen Verzögerung das irgendwann ankommen. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns einfach auch neue Wege zu überlegen. Und das ist für mich natürlich auch eine Frage an Rom, ganz klar, dass wir das, was wir bezüglich der Amazonas-Synode ja schon in der Diskussion hatten, nämlich ob es nicht vielleicht doch Wege gibt, ich sage nicht generell den Zölibat abzuschaffen, dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass der Zölibat etwas sehr Wertvolles und Einzigartiges ist und ein Geschenk, das der Mensch macht, der in diese Lebensform hineingeht, in einer Ganzhingabe an die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und das hätte ich gerne in der heutigen Kirche in Deutschland etwas mehr gewürdigt, auch gelegentlich. Also wenn immer so über Klerikalismus geredet wird, für mich ist das mittlerweile zu so einer Generalklausel dessen verkommen, was einem alles nicht passt an der Kirche. Im Zweifel ist es immer Klerikalismus. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich kenne nun wirklich genug ganz unterschiedliche Priester, aber keiner von denen ist in der Gefahr, ein Klerikalist zu sein. Sie haben unterschiedliche Arten, an die Dinge heranzugehen. Sie haben unterschiedliche Temperamente. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte. Aber ich kenne eigentlich nur Priester hier oben bei uns in unserem Bistum, die mit einer gewissen Demut, aber auch mit einer gewissen Freude, vor allen Dingen aber sehr bodenständig an ihre Aufgabe herangehen.
Da haben Sie jetzt gerade auch etwas total Wichtiges gesagt. Wie gehen Sie denn mit Dingen um, die Sie selbst in der Kirche schwierig finden oder die Ihre Arbeit erschweren?
Also zunächst einmal denke ich natürlich an mein Weiheversprechen. Der Bischof fragt einen ja einiges, bevor er einen weiht. Und er fragt einen auch, bist du bereit, dich täglich enger mit Christus zu verbinden? Und das ist die letzte dieser ganzen Fragen zur Bereitschaft. Und die beantwortet man dann, mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Wenn ich also bereit bin, mich täglich enger mit Christus zu verbinden, dann bezieht sich das für mich nicht nur auf die Christusfigur allein, sondern auch auf seine Kirche. Also wir sind Kirche, ja? Wir alle gemeinsam. Und wir sind auch für diese Kirche gemeinsam verantwortlich. Wir sind der Leib Christi und Christus ist das Haupt. Das heißt also, die Kirche liegt mir natürlich am Herzen, auch bei allem, was ich auch an ihr als Apparat kritisiere, wenn es mir in manchen Fragen nicht schnell genug vorangeht. Aber ich finde immer besonders wichtig dieses Sentire cum Ecclesia und nicht contra. Also der von mir sehr verehrte Jesuit Martin Löwenstein, der ja auch einige Jahre hier bei unserem kleinen Michel gewirkt hat, der hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, der mir immer wieder auch in den Kopf kommt, nämlich man kann nur verändern, was man liebt. Und ich habe den Eindruck, dass manche Veränderungen wollen, weil sie die Kirche nicht lieben. Und deshalb, finde ich, muss man immer genau schauen, wir müssen in der Verbindung auch mit unserer Tradition bleiben. Aber die Tradition ist für mich nicht eine Schleppe, die wir hinter uns herziehen von irgendwelchen angestaubten Dingen, sondern die Tradition ist ein Schatz, den wir mit uns tragen. Und wenn wir sagen, katholisch ist das, was immer schon geglaubt wurde, dann gibt uns das auch eine heilsame Relativierung dessen, was wir heute für das eigentlich Katholische halten. Das ist das, was wir heute glauben. Aber wie war es denn vor 100 Jahren? Wie war es vor 300 Jahren? Wie war es vor 500 Jahren? Oder unsere Kirche geht ja auf den 2000. Geburtstag zu. Ich bin mal gespannt, wie wir den begehen. Ich hoffe nicht in Sack und Asche, aber ich hoffe auch nicht überschnappend. Also eine Kirche, die 2000 Jahre ein kulturelles Gedächtnis bewahrt, die hat eine Kraft aus sich heraus. Dessen bin ich zutiefst überzeugt. Und das lassen wir manchmal nicht genug an uns heran und damit leben wir nicht genug. Wir haben auch, glaube ich, eben Werte, die es wert sind, in die Zukunft getragen zu werden, dafür auch zu kämpfen, auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit unserer Zeit. Und wir haben den Leuten nach wie vor etwas zu geben und zu sagen. Und deshalb glaube ich, dass wir auch eine gewisse Gelassenheit in all den Sorgen und krisenhaften Entwicklungen, die es auch innerhalb unserer Kirche in Deutschland gibt, bewahren sollten.
Ich habe dazu jetzt gleich nochmal eine Frage anhand eines vielleicht anschaulichen Beispiels. Sie sind hier am Mariendom mitten St. Georg, ein Umfeld, das sehr divers ist. Hier sind sehr viele Kulturen vertreten. Es kommen auch ganz viele Menschen mit gleichgeschlechtlichen Partnerinnen und Partnern zu Ihnen. Und da ist die Frage nach der Segnung natürlich auch ganz wichtig. Wie begegnen Sie denn diesen Menschen und können da vielleicht auch Kirche auf der einen Seite mit ihrem eigenen Gewissen auf der anderen Seite vereinen?
Also ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die ein Priester haben muss, und zwar völlig unabhängig davon, wo er hingestellt ist, ist, dass er eine Liebe zu den Menschen hat. Wenn ich das nicht hätte, könnte ich nicht Priester sein. Und mich beeindruckt zutiefst, dass Menschen, auf deren Lebensweise und Sexualität aus der Kirche eben auch lange Zeit kritisch und zuweilen ja auch abwertend geblickt wurde, dass die bei uns anklopfen und um Segen für ihren Lebenspartner und für sich und ihren gemeinsamen Weg bitten. Und das eben auch in einer Zeit, in der sich andere von uns abwenden. Und ich finde, darüber sollten wir uns auch freuen und dankbar sein. Und auch nach einer Antwort suchen, die wir noch nicht haben. Papst Franziskus hat ja vor Weihnachten, wie Sie ja wissen, die Tür etwas weiter aufgemacht, ganz sachte, für die Möglichkeit einer Segnung. Und ich kann nur sagen, aus meiner pastoralen Perspektive hier in St. Georg, also wir sind hier ja wirklich im Gay Village von Hamburg, bin ich dafür dankbar, weil wir auch anschlussfähig bleiben müssen als katholische Kirche. Unsere evangelischen Partnergemeinden hier um uns herum leben das ganz selbstverständlich. Und wenn wir uns da abkoppeln würden, dann hätten wir nicht nur sozusagen einen strategischen Nachteil, sondern wir würden auch unsere eigenen Gottesdienstbesucher, die eben, und das sehe ich eben im Gottesdienst, auch sehe eben, da gibt es eben männliche Paare, die da kommen. Und die auch ein ganz, wirklich ganz ernsthaftes, wunderbares Gebetsleben hier auch pflegen. Und die das auch ernst nehmen und die auch zur Beichte kommen. Ja, also die das ja auch nicht leicht nehmen, was die Kirche über ihre Lebensform denkt und sagt. Und wenn wir glauben, dass der Mensch Gott durch das Leben in liebevollen Beziehungen ähnlich wird und werden soll, dann ist es für mich eigentlich klar ersichtlich, dass auf jeder wahren Liebe auch Gottes Segen liegt. Aber natürlich ist es so, dass ich ja nicht privat als Privatmann, als Thorsten Weber segne. Es ist keine bloße individuelle Geste, der Segen eines Priesters. Der Pfarrer ruft Gottes Segen herab und muss dabei auch im Einklang stehen mit der ganzen Kirche. Und das heißt eben nicht nur für seine Gemeinde oder die Ortskirche, sondern auch mit der weltweiten Gemeinschaft der Glaubenden. Und da wissen wir ja auch, dass es unterschiedliche Bewertungen dieser Lebensformen gibt. Ich denke an die afrikanischen Bischöfe, die eben die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ablehnen. Ich denke an Länder, wo darauf sogar die Todesstrafe steht, wie in Uganda. Also wir haben ja auch in der Welt so unglaublich unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen, unter denen ein gleichgeschlechtlich fühlender Mensch heute seine Sexualität leben kann. Und wenn dieser Mensch ein Katholik ist, dann kommt eben auch nochmal diese Dimension dazu, dass man ganz klar sagen muss, wir können dir nie das Ehesakrament spenden, weil wir im Ehesakrament eben die Schöpfungsordnung, so wie wir sie verstehen, aus der Bibel heraus abbilden. Und das heißt, Mann und Frau wenden sich einander zu und daraus entsteht neues Leben. Aber das heißt für mich ja nicht, dass wir ein verantwortlich gelebtes Paarleben nicht trotzdem wertschätzen können und trotzdem auch pastoral sensibel darauf zugehen können und würdigen können.
Denn wenn auch ein Paar der Kirche Vertrauen und Wertschätzung entgegenbringt, wo kann denn auch die Kirche im Umkehrschluss diese Wertschätzung erwidern?
Also um das nochmal zu sagen, wir segnen ja nicht eine Form von Sexualität, sondern gesegnet wird ja der Wunsch zu einem Zusammenleben in Verantwortung und Liebe. Und das Verbundensein zweier Personen, die eben zutiefst glauben, dass sie den von Gott für sie vorgezeichneten Weg gehen. Das ist für mich das Entscheidende, damit das nicht falsch verstanden wird. Aber ich würde eben sagen, vor dem Segen würde man ja in jedem Fall auch ein intensives Gespräch führen. Und man muss ja immer wieder sagen, das, was die Kirche auch in ihrer Lehre vertritt, das ja letztlich auch aus dem Evangelium herauskommt, das hat ja immer dreierlei: Zuspruch, Anspruch und auch Widerspruch. Also die, die an Christus glauben, also wir, die Kirche, sind in der Welt, aber nicht von der Welt, wie Jesus sagt. Und deshalb gibt es zuweilen eben auch keine völlige Deckungsgleichheit zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und der kirchlichen Lehre. Aber wenn man den Eindruck haben kann, dass sich kirchliche Lehre in manchen Themen eben völlig abkoppelt von der gesellschaftlichen Wirklichkeit, dann müssen wir uns schon allein aus pastoraler Verantwortung den Menschen gegenüber fragen, läuft da etwas vielleicht zu sehr auseinander? Müssen wir besser aufeinander hören? Und können wir Kirchengesetze, die unterhalb der Offenbarung stehen, vielleicht auch modifizieren?
Wie kommen Sie denn damit zurecht, dass Ihnen auch die Kirche so einiges verbietet?
Für mich ist die Stola, also das priesterliche Würdezeichen, ja der Ausdruck dessen, dass ich sozusagen das Joch des Amtes trage und auch das Joch des Gesetzes, also auch der kirchlichen Lehre. Aber ich nehme, und das ist für mich eben auch Ausdruck dieser Stola, dieses Priesterseins, ich nehme ja die Last von den Schultern der Menschen und lade sie auf mich. Das heißt also, ich möchte die Menschen entlasten und nehme manches eben auf mich, um es von meiner Seite auch wiederum an Gott heranzutragen. Und das ist manchmal natürlich gar nicht so leicht. Wir erfahren ja sehr viel auch in der Beichte. Wir erfahren seelische Not. Wir erfahren auch Lebensläufe, die vielleicht gescheitert sind, wo auch tiefe Glaubenskrisen, gottesferne Krisen sind. Und da nehme ich etwas auf mich und lade es auf mich, damit die Menschen entlastet sind.
Auch durch die Sakramente zum Beispiel begleiten Sie die Menschen durch das ganze Leben. Sie erleben Kleinkinder, meistens ja bei der Taufe, dann im Heranwachsenenalter, bei der Erstkommunion, bei der Firmung. Sie erleben Ehepaare und Sterbende hautnah. Woher schöpfen Sie denn Hoffnung?
Ja, zunächst einmal ist die Hoffnung für mich eine Grundtugend, die keine Gefühlsduselei ist. Also ich sehe natürlich auch die gesellschaftliche Wirklichkeit, ich sehe auch die Weltlage, ich sehe das, was alle verunsichert und was mir auch Sorge macht. Also wenn ich sage, die christliche Hoffnung, dann ist es immer eine Hoffnung, die auch an das Kreuz blickt. Also die auch weiß, wie weit es gehen kann. Wenn wir zum Beispiel im Angelus sagen, führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung, wissen wir dann eigentlich, lassen wir uns sozusagen auf der Zunge zergehen, was wir da sagen. Damit sagen wir nämlich, wir gehen auch unter Umständen mit ihm ans Kreuz. Aber wenn wir mit Jesus ans Kreuz gehen, dann, weil er uns an sich zieht, in diese Aufwärtsbewegung hinein, und es bleibt ja Gott sei Dank nicht beim Kreuz stehen, es geht ja weiter. Die Aufwärtsbewegung geht ja Gott sei Dank weiter. Er nimmt uns ja mit in die Auferstehung hinein. Und deshalb ist mir diese Johannesmänner so wichtig. Ich habe sie ja als mein Primizbild gewählt, die Figurengruppe, wo Johannes am Herzen Jesu liegt und Jesus legt seinen Arm um ihn. Das ist für mich immer ein großes Trostbild und manchmal brauche ich das eben auch, dass ich mich dann an die Stelle des Johannes setze und mich von Jesus umarmen lasse, weil ich das auch brauche. Ich brauche diese Versicherung, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, vom Ende des Matthäus-Evangeliums. Das ist für mich eine Zusage, hinter der ich nicht zurück will und hinter der ich ja Gott sei Dank auch nicht zurück muss. Und wenn wir aus dieser Zuversicht heraus, aus dieser Grundzuversicht, dass wir eigentlich schon in einer angebrochenen Heilszeit hier auf Erden leben, das soll eigentlich unser christliches Lebensgefühl sein. Und wenn wir das jetzt mal so abgleichen mit dem, wie wir manchmal so Kirche leben, da können wir noch ein bisschen an Freude zulegen. Deshalb ist mein Primizspruch auch, wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freude. 2. Korinther 1, 24. Die Freude ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Die Freude am Christsein, die Freude auch an der Gemeinschaft. Wir wissen ja selber, in der Kirche menschelt es an allen Ecken und Enden. Man ist nicht immer mit allen wirklich auf einem hervorragenden Fuß. Aber wir haben durch Jesus natürlich auch die Werkzeuge an die Hand bekommen, über unseren eigenen Kreis mal hinauszugehen, hinaus zu denken auch und sich mal in den anderen hineinzusetzen. Denn auch der ist ja ein geliebtes Geschöpf Gottes, auch wenn er mir jetzt gerade nicht gefällt. Und ein bayerischer Priester von mir hat ja eine herrliche Methode mir mal empfohlen, wie man das in so kritischen Momenten sehen kann. Der hat gesagt, ja, manchmal, da ärgere ich mich eben über manche Leute und dann sage ich immer zum Herrn, Herr, den musst du jetzt lieben, ich kann's nicht. Ja, also wenn man das denn mal so in einem Moment auch mal sagen kann, dann befreit das einen auch ein bisschen.
Pfarrer Thorsten Weber, Domkapitular am Hamburger St. Mariendom. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu Gast bei Himmelklar waren und dass Sie von sich erzählt haben.
Dankeschön für die Gelegenheit und ich wünsche Domradio, das ich ja oft höre und sehe, auch im Podcast, Gottes Segen und ein gutes weiteres Wirken für die Zukunft.
Vielen lieben Dank. Und alle Folgen von Himmelklar findet ihr im Internet auf katholisch.de, domradio.de und himmelklar.de. Ich bin Tim Helsen und sage Tschüss für heute. Bis nächste Woche.